Sie treffen sich auch nicht in einem der beiden Reiche, sondern sie treffen sich genau in der Mitte, neutral auf dem Rhein, auf einem Boot. Bevor sie dieses, sozusagen jeweils von ihren Seiten die Boote besteigen, um auf ein drittes Boot in der Mitte umzusteigen, haben die Könige mit ihrem jeweiligen Gefolge, und das vor allen Dingen eben dann das militärische Gefolge darunter zu verstehen, sich mehrere Tage von den beiden Rheinseiten aus angeschaut. Ja, und das bedeutet, dass sie friedenswillig sind.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Professor Dr. Christine Kleinjung über den Bonner Vertrag aus dem Jahr 921. Wir besprechen als historischen Hintergrund dabei zunächst das frühmittelalterliche Frankenreich, welches immer noch mit Nachwehen der Kämpfe um die Nachfolge Karls des Großen zu tun hatte. Dann schauen wir auf den Vertrag selbst und seine symbolische Inszenierung auf einem Schiff inmitten des Rheins, als Grenze zwischen den beiden fränkischen Königreichen im Westen und Osten. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady und auch über Ko-fi. In den Shownotes gibt es eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die ich stets aktuell halte. Frau Kleinjung war bereits einmal zu Gast, nämlich bei der Überblicksfolge zu Armut und Verzicht in der Vormoderne. Daher habe ich sie zu Beginn gefragt, wie sie darüber hinaus auch zur Beschäftigung mit dem Bonner Vertrag von 921 kam. Ich musste bei der Aufnahme übrigens kurzfristig wegen technischer Probleme auf eine andere Software wechseln, die aber besagte technische Probleme leider nicht ganz beheben konnte. Ich möchte daher um Entschuldigung bitten für die nicht so ganz tolle Tonqualität und hoffe trotzdem, dass ihr dieser Aufnahme wegen des spannenden Themas eure Aufmerksamkeit schenken könnt. Und daher wünsche ich euch jetzt viele neue Erkenntnisse mit diesem Gespräch aus dem Juni 2025.
Ja, also das Thema steht in weiteren Zusammenhang mit meiner Habilitation. Da habe ich mich beschäftigt mit den Bischofsabsetzungen und der Entwicklung des Bischofsbildes in Westfranken, so ungefähr von 830er Jahren bis 1030er Jahren. Und in diesem Kontext spielte natürlich auch die Veränderung des Frankenreichs eine Rolle, nämlich die strukturelle Transformation von den Karolingern, einem beherrschten Frankenreich, eben hin zu einem ganz stark durch regionale Kräfte, durch die Partikulargewalten beherrschten Gebiet im Laufe des 10. Jahrhunderts. Das war so die verfassungsgeschichtliche Folie, ja, für meinen gesamten Untersuchungszeitraum. Ja, kann man eigentlich so diese zentralen Schritte, ja, in diesem Transformationsprozess erkennen. Und das bedeutet also, in diesem größeren Kontext hatte ich mich auch mit Karl dem Einfältigen beschäftigt, der einer der Protagonisten beim Bonner Vertrag ist. Und das heißt, das Thema ist mir dadurch eben geläufig. Und dann ganz konkret sozusagen die Vorgeschichte für die Publikation, für den Aufsatz über den Bonner Vertrag und die Regionalisierung Westfrankens. Das war eine Anfrage aus Bonn von Professor Matthias Becher, der eine Tagung veranstaltete zu Herrschertreffen. Und das war eine Art Jubiläumsveranstaltung 2021, ja, zum Jahrestag eben des Bonner Vertrages. Ja, und da wurde ich für angefragt, für einen Beitrag beizusteuern zur Regionalisierung Westfrankens, und ja, so kam jetzt diese, ne, konkrete Beschäftigung damit zustande.
Also Sie haben schon den Begriff Westfranken verwendet, Sie haben von einem Karl den Dritten gesprochen, das alles geht ja zurück auf das große alte Frankenreich unter Karl dem Großen, und auch wenn es jetzt natürlich eine riesige Geschichte ist, können Sie da bitte einmal kurz die wichtigsten Blöcke in den Boden rammen, wie wir überhaupt in die Notwendigkeit kommen, zu einem Herrschertreffen und einem Vertrag zu kommen?
Wir können gerne bei Karl dem Großen beginnen. Das ist ja, glaube ich, so ein ganz guter Angelpunkt, noch allgemein bekannter Angelpunkt. Und unter Karl dem Großen entstand ja ein Urbis, ein Gesamt Fränkisches Reich, vor allen Dingen auch durch seine zahlreichen Eroberungszüge. Ja, das bedeutet also, er erweiterte das, was er zunächst eben zusammen mit seinem Bruder, von seinem Vater, geerbt hatte, ganz beträchtlich. Karl der Große hat ab 768 alleine geherrscht, aber das war auch kontingent, nicht von vornherein vorgesehen. Auch er hätte eigentlich mit seinem Bruder zusammen herrschen sollen. Aber nach dem Tod des Bruders hat er dann das Reich alleine regiert, stark erweitert, vor allen Dingen eben durch die Expansion nach Osten, also durch die Heerzüge und auch die Missionierung in Sachsen. Und dieses große Gesamtreich hat er dann letztendlich an einen einzigen Sohn hinterlassen, an Ludwig den Frommen, und das war eben biologischer Zufall. Ja, ursprünglich war geplant, das Reich unter allen legitimen überlebenden Söhnen zu teilen. Ab 106 hat Karl der Große schon eine Nachfolgeregelung erlassen, in der eben drei Söhne berücksichtigt wurden, unter denen das Reich eigentlich hätte aufgeteilt werden sollen. Dass es das eben dann nicht tat oder dass eben dann das nicht realisiert wurde, das hängt daran, dass alle bis auf einen verstorben sind. Beim Tod des Vaters blieb eben nur Ludwig, genannt der Fromme, übrig. Und er erbte dann eben nochmal dieses Gesamtreich, konnte es aber nicht mehr erweitern. Ja, also es blieb dann in diesen Grenzen, die in der Regierungszeit Karl des Großen dann schon Bestand hatten. Und Ludwig der Fromme hatte nun eben mehrere Söhne und deswegen wurde das Reich jetzt wieder geteilt, was aber der Normalzustand ist. Ja, also das ist nochmal ganz wichtig. Das bedeutet, das Reich wird immer unter allen legitim geborenen Söhnen, die vom Vater anerkannt werden, geteilt. Das ist so die Ausgangssituation unter Ludwig dem Brommen. Also letztendlich hat wirklich der Brommen eine ganz andere Ausgangssituation. Ja, also einmal eben mehrere Söhne. Und dann hat er ein Problem, sozusagen ja auch vom Vater geerbt, und das ist das Kaisertum. Denn das Kaisertum ist ja etwas Neues. Da kann man nicht auf irgendwelche fränkischen, hergebrachten Traditionen zurückgreifen. Die Frage ist, wie geht man mit dem Kaisertum um? In der fränkischen Vorstellung ist das Kaisertum nicht teilbar. Ja, das heißt, es kann nur an einen Sohn gehen. Ludwig der Fromme hat sich hier entschieden, es an den ältesten Sohn anzugeben, das Kaisertum, und die anderen an Söhne dann als Könige, ja, mit eigenen Gebieten auszustatten. Das Verhältnis dieser Könige zum Kaiser ist nicht ganz geklärt. Ja, also das ist ein schwelender Konflikt eigentlich. Und wir haben bei Ludwig dem Fromme eben auch den Umstand, dass er zunächst eine 817, eine Nachfolgeregelung erlässt für die damals existierenden Söhne, dass ihm dann aber mit einer späteren Ehe, 829, noch ein weiterer Sohn geboren wird. Das ist der Karl der Kahle. Und diesen Sohn möchte er auch berücksichtigen. Ja, das heißt, er revidiert die Nachfolgeregelung sehr zum Unmut eben der anderen Söhne, ja, aus der früheren Ehe, und berücksichtigt den kleinen Karl noch. Und das heißt, hier sehen wir ganz, ganz typische Konflikte, nämlich diese Konkurrenz unter den Brüdern, ja, und die, ja, also so insgesamt die Frage, nach welchen Gesichtspunkten, ne, soll das Reich eigentlich aufgeteilt werden und wer entscheidet da überall mit, ja, wie das Reich aufgeteilt wird. Bei Ludwig dem Frommen gibt es große, riesige Unruhe, weil der älteste Sohn Lothar rebelliert, weil er eben mit seiner dann in seinen Augen eben runtergestuften Rolle bei dieser neuen Reichsteilung, ja, nach der Geburt Karls des Großen, sich benachteiligt sieht. Es geht so weit, dass Lothar sogar den Vater gefangen nimmt. Und das alles also hat ganz, ganz massive, ja, Auswirkungen. Die gesamte Aristokratie ist damit involviert. Es gibt große, die sich auf Seiten Lothars stellen, große, die sich auf die Seite wirklich des Frommen stellen. Und das Ganze hat also schon zu Lebzeiten des Vaters mit dieser Revidierung der ersten Nachfolgeregelung ganz massive Auswirkungen. Noch schlimmer wird es dann wirklich nach dem Tod des Vaters, als die dann drei überlebenden Söhne in einen Bürgerkrieg gehen. Und dieser fränkische Bürgerkrieg findet dann erst in dem Vertrag von Verdun sein Ende, wo dann das Frankenreich in drei Teile geteilt wird und jeder der dann verbleibenden Söhne erhält einen Teil, Karl der Kahle Westfranken, Ludwig der Deutsche Ostfranken und Lothar der Kaiser und älteste Sohn Lotharingien, ein Mittelreich, das von der Nordsee bis an die Alpen reicht und bis in auch Teile Italiens umfasst und die gesamten alten Kaiserstädte. Und zwar eben die antiken Kaiserstädte und auch dann die ja in fränkischer Zeit den Kaisern zugerechneten Orte wie Aachen, Trier, Aarl, Ravenna, ja, das alles, Mailand, alles das liegt eben in diesem Mittelreich. Ja. Und das heißt, hier haben wir eine ganz maßgebliche Entwicklung, die ich jetzt sehr, sehr, sehr gerafft dargestellt habe von dem Tod Karls des Großen 814 bis hin 843 zu diesem Vertrag von Verdun, wo Westfranken dann eben als eigener Reichsteil entsteht. Ja. Also da können wir wirklich sagen, hier gibt es ein Westfranken, ja, ein Lotharingien, ein Ostfranken. Deswegen ist der Vertrag von Verdun für uns so maßgeblich, weil da dann wirklich die Grundlagen eigentlich für die späteren Reichsbildung gelegt wurden.
Was mich bei der Recherche überrascht hatte, was ich auch gar nicht wusste, war, dass im Zuge dieser ganzen Wirren, die Sie beschrieben haben, die Karolinger dann tatsächlich auch für eine Zeit lang die Macht verlieren werden, wenn es jetzt mit Richtung Ende des 9. Jahrhunderts geht.
Ja, im 9. Jahrhundert ja, haben wir eine Entwicklung, die darauf hinausläuft, dass die Partikularkräfte einen immer stärkeren und stärker greifbaren Einfluss ja, in das politische Geschehen erhalten. Das kommt aber nicht aus dem Nichts, ja, sondern dass die Personenkreise, die wir da fassen können, das sind in der Regel alte Familien, ja, die also schon länger im Königsdienst stehen. Und ich erkläre vielleicht ganz kurz, wie dieses System des Königsdienstes im Frankenreich ausgesehen hat. Und zwar waren das bei den weltlichen Großen eben hauptsächlich die Grafen und Markgrafen als ja wichtigste, ja, sowieso ja, Agenten oder Kräfte, also Agenten des Königs, Kräfte im Reich, die Ämter inne hatten. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir sprechen in der Karolinger Zeit deswegen nicht vom Adel, sondern von der Aristokratie. Adel meint im Grunde dann erst Familienverbände, die ihre Herrschaftsrechte autochthon durch Erbe auch innerhalb der Familie vererben können. Das ist bei den Grafen und Markgrafen im Karolingerreich zunächst nicht so. Es gibt zwar de facto ja, oft eine Weitergabe in der Familie, aber eigentlich werden diese Ämter eben vom König besetzt. Und das ist die weltliche Seite und aus der geistlichen Seite stehen als vor allen Dingen die Bischöfe, auch die Äbte, aber im Laufe des 9. Jahrhunderts werden immer die Bischöfe immer wichtiger. Grafen und Bischöfe sind also eigentlich ja, dann die wichtigsten Partizipationskräfte, ja, die Herrschaft, die an der Herrschaft beteiligt sind. Und zwar nicht erst nach diesen Wirren, ja, nach dem Bürgerkrieg, dass die dann so in so ein Vakuum ja, reinstoßen würden, sondern ganz im Gegenteil, ja, eben schon davor, eng angebunden an den König, aber als diejenigen, die in diesem Riesenreich ja, in den einzelnen Regionen tätig sind. Wir haben keine Zentrale, es gibt ja keinen festen Hof im Karolingerreich, auch wenn Karl der Große in seinen späten Jahren Aachen als ja, Lieblingspfalz aufgebaut hatte. Also im Grunde ist der Hof eben mobil ja, und bewegt sich im Reich, aber trotzdem kann der König ja immer an einem Ort sein. Ja. Und das sind ja auch gewaltige Entfernungen, die so ein Hof dann zurückzulegen hat. Also vor allen Dingen natürlich bei den Italienzügen, ja, wenn es über die Alpen geht. Das heißt, viele Teile des Reiches sind immer ohne König. Und in diesen Regionen wirken dann eben diese Großen, vor allem die Grafen und die Bischöfe. Ja, das heißt, das ist eigentlich schon immer ein Reich, in dem bestimmte Regionen von bestimmten Familien dominiert werden, die dort ein hohes Ansehen haben. Aus diesen Familien heraus, ja, aus denen werden dann in verschiedenen Reichsteilen so um 888 die ersten Nicht-Karolinger zu König gewählt. Das heißt, 888 ist zum Beispiel für die Geschichte Frankreichs ein sehr einschneidendes Datum. In der Geschichte Deutschlands spielt es keine so große Rolle, was schon zeigt, dass sich hier die verschiedenen Reichsteile ja schon stark auseinander entwickeln. Und ich sage jetzt erstmal was zu der Vorgeschichte von 888 und zu diesen Erhebungen. Und zwar haben wir sozusagen auch noch lange eben im 9. Jahrhundert ein starkes Einheitsgefühl ja, zwischen diesen fränkischen Reichsteilen, was man daran sieht, dass sie erstmal alle, also sind erstmal alle von Karolingern beherrscht. Auf der anderen Seite haben wir schon so Sonderungsschübe. Ja, das heißt, es gibt so eine Tendenz, dass sich eigene Identitäten auch in diese einzelnen Reichsteilen entwickeln. Das kann man sehr gut daran sehen, dass etwa bei dem Tod eines Königs in einem Teilreich nicht mehr automatisch der Bruder aus dem anderen Reich die Herrschaft übernimmt oder eingeladen wird, die Herrschaft zu übernehmen. Ja? Denn eigentlich so bis 888 kann man sagen, solange ein Karolinger da ist, ja, ist ein, auch ein Karolinger zur Herrschaft befähigt. Ja, es ist die Familie, die die Herrschaft im Frankenreich ausübt. Das dann wird auch sozusagen ideologisch verbrennt. Ja, das haben wir schon eigentlich so, ja, also natürlich schon ganz stark bei dem, beim Vater Karls des Großen, der ja seine Söhne schon vom Papst auch hat salben lassen. Und diese Idee, ja, dass nur ein Karolinger befähigt ist zur Herrschaft, die ist zwar noch da, ja, aber es wird, werden eben nicht mehr gegenseitig, ne, die Brüder aus den anderen Reichsteilen von den Großen eingeladen. Das heißt, wir haben Auseinanderentwicklung, auch die Herrschertreffen nehmen in der Intensität, ja, nach und nach ab. Andererseits, ja, alle diese Reiche haben noch den Frankennamen. Das Volk, ne, wird noch als das fränkische Volk bezeichnet. Ein weiterer Strang ist eben, dass die Großen vor allen Dingen eben seit da und ganz stark greifbar werden, ja, in ihrer Mitregierung des Reiches. Im Frankenreich werden die Könige gewählt, ja. Und bei diesen Wahlen, die nicht unserer modernen Vorstellung ja von Wahlen entsprechen, sondern spezifische mittelalterliche Wahlen sind, spielt sowohl der Erbgedanke, ne, als auch eben der Wahlgedanke und dann der Gedanke der Eignung, ja, des Kandidaten eine ganz große Rolle. Und diese Eignung wird eben hauptsächlich von denjenigen geprüft, die den König dann wählen, ja, nämlich eben die Grafen, Markgrafen, Bischöfe. Und vor allen Dingen die Bischöfe entwickeln seit der Regierungszeit Ludwigs des Fromm da ein ja, ideologisches Konzept, ja, das von einem königlichen Amt, vom Gott gegebenen Amt. Und dieses ganze Konglomerat führt dazu, dass eben Kandidaten immer stärker auf dem Prüfstand stehen und auch die Regierung selbst, ja, ständig, ja, überprüft wird. Also, das heißt, ein König sich auch als Regent bewerben. Das bedeutet, wir haben eine ganz starke Dynamik, die hier eintritt. Und das können wir eben sehen, auch bei den Besetzungen der Königsämter. Das heißt, wir haben zum Beispiel Karl III., den Dicken. Das ist der letzte Karolinger, der nochmal das Gesamtreich unter sich vereint, aber auch nicht aktiv, ja, dass er das wirklich angestrebt hätte, sondern eben dadurch, dass das Reich eben von den Großen der jeweiligen Reichsteile angeboten wird. Aber er hat keine Gesamtverwaltung für das Reich, sondern einzelne Kanzleien, ja, für die einzelnen Reichsteile, wo man schon sieht, okay, die Eliten legen einfach Wert darauf, ja, dass sie weiter ihre Positionen behalten, nur die Kanzler, die Urkundenproduktion machen und so weiter, bleiben die gleichen. Das heißt, jeder Reichsteil ist doch sehr unabhängig. Karl III. Hat große Probleme, kann man später nochmal ein bisschen eingehen, vor allem mit den normalen Einfällen, und ist ein glückloser Herrscher, ja, also er ist einfach militärisch vor allen Dingen nicht erfolgreich. Und es kommt zu einer Königsverlassung. Ja, man kann auch sagen, eine Absetzung. Auch hier ist es kein Gerichtsprozess, ja, mit einem formalen Urteil, sondern eine frühmittelalterliche Königsabsetzung, nämlich eine Königsverlassung. Die Großen gehen einfach weg. Ja, sie verweigern die militärische Gefolgschaft und damit ist der König handlungsunfähig. Also nicht der Erste, ja, wir kennen schon einige Könige, die verlassen werden oder abgesetzt. Aber hier muss man wirklich sagen, ist es so eine Art, ne, Wendepunkt, weil eben im Ostfrankenreich dann noch ein sogenannter illegitimer Karolinger dann erhoben wird mit Arnulf von Kärnten und im Westfrankenreich dann aber nach der Verlassung Karls des Dritten. Im Westfrankenreich eigentlich erst nach dem Tod, ist wichtig, genau, im Ostfrankenreich schon nach der Verlassung, im Westfrankenreich nach dem Tod Karls des Dicken, dann der erste Nicht-Karolinger erhoben wird, nämlich Odo aus der Familie der Robertiner. Ja, also das heißt, hier haben wir einen ganz klaren Einschnitt, aber Odo kommt auch nicht aus irgendeiner Familie, ja, sondern die Robertiner sind eben eines der wichtigsten Grafengeschlechter, Grafen von Paris. Sie haben Besitzungen, vor allen Dingen dann auch noch im Orléanais. Ihnen gehören zahlreiche Güter, ja, die der König an Getreue vergibt. Und sie sind also wirklich so die zweitmächtigste Familie hinter den Karolingern. Und das heißt, Odo ist niemand, der aus dem Hut gezaubert wird. Gleichzeitig werden auch in anderen fränkischen Teilreichen Nicht-Karolinger erhoben. Ja, also etwa in Burgund und in der Provence, dann auch in Italien. Das heißt, es ist also ein, naja, so ein Prozess, ja, der hier angestoßen wird, schon Zeitgenossen, ne, so Ende des 9. Jahrhunderts, haben erkannt, dass hier wirklich etwas Neues beginnt. Also ganz berühmt ist das Zeugnis Reginus von Prüm in seiner Chronik. Der sagt 888, wählten sich eben die Großen der Teilreiche Nicht-Karolinger zum König, weil sie eines natürlichen Herrn entbehrten. Ja? Also das heißt eben, weil sie davon abgefallen sind, diese von Reginus als natürlich dargestellte Herrschaftsbefähigung eben der Karolinger weiter zu befolgen, oder die weiter eben als Handlungsleiter zu sehen. Reginus hatte nicht ganz recht, sie entbehrten gar keinen natürlichen Herrn, ist der ein Karolinger da gewesen, zumindest im Westen, nämlich unser kleiner Karl der Dritte, der Einfältige. Das ist der, der später beim Bonner Vertrag richtig werden sollte. Den gab die ganze Zeit schon, aber der wurde immer nicht berücksichtigt. Ja, daran sieht man, selbst wenn es dann noch Karolinger gab, wurden sie nicht zwangsläufig zum König, sondern mussten wirklich viele dann so Gegebenheiten zusammenkommen. Sie brauchten eine starke Lobby, irgendwie man musste sich wirklich stark machen. Ja, daran sehen wir dann eben auch schon den Einfluss der Großen, der Aristokratie insgesamt, auf dieses politische Gebilde.
Sie haben eben die Normanneneinfälle erwähnt und gemeint, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also das klingt ja so, als ob da nach der Gütephase, die man vielleicht für den Anfang des 9. Jahrhunderts orten kann, jetzt ein Jahrhundert später die Frankenreiche in ziemlichen Schwierigkeiten stecken.
Es gibt Krisen, das ist absolut richtig. Allerdings würde man jetzt heute in der Forschung eben so dieses Verfallsnarrativ nicht mehr so bedienen, wie es die ältere Forschung getan hat. Also man neigt ja schnell dazu, dieses Reich Karls des Großen als das Ideal zu sehen, und dann ja schon seine Enkel und dann eben auch noch dann die darauffolgenden Generationen irgendwie als schwächer oder so zu beurteilen. Das ist, würde man eben heute nicht mehr so stehen lassen. Denn Karl der Große hatte zwar auch schon mit Normanneneinfällen zu kämpfen, aber eben nicht in der gleichen Intensität. Ja? Also das heißt, auch in dem normannischen, in diesen skandinavischen Gebieten, aus denen diese normannischen Seefahrer kamen, auch dort hat sich viel verändert in der Zeit. Ja? Das hat auch mit Entwicklung in England und auch in den skandinavischen Gebieten zu tun. Und das bedeutet, die karolingischen Könige waren dann im Mitte des 9. Jahrhunderts eben auch mit anderen Ausgangssituationen konfrontiert. Etwa, dass die Normannen eben mit besserer Schiffstechnik sehr viel weiter eben in die Flüsse fahren konnten, was wir eben am Anfang des 9. Jahrhunderts noch nicht beobachten. Ja. Das heißt, da gab es eben vereinzelt Angriffe auf Küstenstädte in Friesland, aber eben noch keine Einfahrten in die Flüsse und vor allen Dingen auch noch gar keine Überwinterung auf dem Kontinent, sondern das waren ganz so punktuelle Angriffe und dann hat man sich wieder zurückgezogen. Das bedeutet also, man muss immer mit berücksichtigen, es verändern sich verschiedene Faktoren. Also nicht nur die Teilungen im Frankenreich sind ursächlich dafür, dass die Könige dann nicht mehr so gut reagieren. Die besonders betroffen von den Normannen ist aber eben das Westfrankenreich und Lothringen. Also insofern war Ostfranken auch da ein bisschen besser gestellt. Die hatten Probleme mit den Ungarn, die sich dann aber vor allen Dingen erst in der Polen-Otonen-Zeit massiv steigerten. Das heißt, das Westfrankenreich war auch einfach aufgrund seiner geografischen Lage, ebenso wie Lothringen, hier besonders exponiert. Ja, denn hier hat man die großen Flussmündungen in Friesland und dann im Westfrankenreich vor allem der Seine-Mündung und die wirklich massiv dann betroffen hat, der Rhein, das Rhein-Delta, wie auch immer, und dann eben die Seine-Mündung. Und die Verteidigung wurde eben auch in fränkischer Tradition, auch schon eben von den Grafen und den Bischöfen gewährleistet. Aber die Franken mussten eben trotzdem viele militärische Rückschläge hinnehmen. Ne? Und das ist etwas, was dann zu großer Kritik an den Königen führt. Das hat aber verschiedene Ursachen. Ja? Also es hat auch was damit zu tun, dass der König eben als von Gott eingesetzter König verstanden wurde, der Gottes Gnade auch hat. Ja? Und das heißt eben, wenn der König nicht siegt oder die Beauftragten des Königs nicht siegen, dann kann es eben auch sein, dass Gott das Volk straft. Ja? Oder eben Gott nicht mehr mit diesem König ist, dieser König eben Gottes Gnade verloren hat. Das heißt, man darf in dieser ganzen Krise oder in diesen ganzen Problemen, mit diesen äußeren Bedrohungen nicht die zeitgenössischen Deutungsmuster komplett außer Acht lassen. Ja, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und die Könige haben also ein echtes, ja, dann Legitimationsproblem irgendwann, ja. Vor allen Dingen eben Karl der Dritte, der Dicke, bei dem wird es ganz massiv. Karl der Zweite, ja, von Westfranken ein bisschen früher, steht auch schon nicht so glücklich da, ja. Aber de facto ist es eigentlich so, dass eben viele von diesen Partikularkräften ihre Meinung äußern, ne? Also das, was wir das auch überliefert haben. Und dass überlegt wird, woran kann es liegen, ja, dass den Normannen so schwer Einhalt geboten werden kann. Und da sind wir auch eben immer bei diesen transzendenten Deutungsmustern, die Normannen als Strafe Gottes, ja, die über das Frankenreich kommen. Man muss festhalten, dass die angelsächsischen Reiche zeitgleich genau die gleichen Probleme haben. Ja? Also diese massiv betroffen. Ja? Also Ostengland, ja. Aber wir hören aus den angelsächsischen Quellen, aus der angelsächsischen Überlieferung überhaupt keine Kritik an den Königen. Ja? Weil wir hier eine ganz anders geartete Überlieferung haben, ja? Die vor allen Dingen aus so ambitiösen, hofnahen Quellen besteht. Während wir eben zum Beispiel im Westfrankenreich schon eine Pluralität, ja, der Überlieferung haben. Und deswegen ist das eben auch mit zu bedenken, ja, wenn man dieses ganze, ja, Bild, ja, eben hier, was die Könige abgeben, bewerten will.
Sie haben eben schon gesagt, Sie haben dieses alte Narrativ von einem großen Reich des Karl des Großen und dann einer Verfallsgeschichte und diesem Narrativ wollen Sie entgegenstehen. Ich habe das Gefühl gehabt, während des Aufsatzes, dass ein anderes Narrativ, das es auch gibt, dass Sie dem auch widersprechen, und zwar diese Idee, dass es ein, ja, zentrales Westfrankenreich gab, aus dem das heute zentrale Frankreich entstanden ist. Und dann gab es dieses föderale Ostfrankenreich, aus dem ein föderales Deutschland entstanden ist. Und was Sie da auch erzählen mit dieser Regionalisierung, die aus diesem Bonner Vertrag hervorgeht, das widerspricht dem, finde ich, dieser Idee eines zentralistischen, also dieser Erzählung von einem, das Westfrankenreich war zentral, also musste Frankreich auch zentralistisch werden.
Ja, das ist natürlich extrem verkürzt, ne? Also diese Darstellung überspringt ja einfach Jahrhunderte, ja. Also wir haben im 13. Jahrhundert ein zentrales Frankreich, ja. Ne? Und somit ist es eindeutig zu unterscheiden von dem föderalen Reich. Im Frankreich haben wir eben eine Erbmonarchie, ne? Im Reich eben dieses Wahlkönigstum. Also das heißt, wir können das, ja. Also rund 1200 können wir sagen, sind die so aus, ja, ist es klar. Aber davor eben nicht, ja. Das heißt, das ist eben eine sehr verkürzte Darstellung, ja, die dann davon ausgeht, 842 existiert nach dem Vertrag von Verdun quasi Westfranken Frankreich, ja. Und das entwickelt sich seitdem eben komplett anders als das Ostfrankreich. Wichtig ist erstmal, es gibt eine unterschiedliche Entwicklung, ja, aber die sieht nicht so aus, dass Westfranken, ja, im 9. oder 10. Jahrhundert ein zentrales Gebilde wäre. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Sondern sowohl Ostfranken als auch Westfranken sind ganz stark durch die Partikularkräfte geprägt. Aber, ganz unterschiedliche Art und Weise, ja. Und ich versuche mal so die, vielleicht so zwei, drei, ja, so Grundpfeiler einzuziehen. Und zwar haben wir eine wichtige Grundlage des Westfrankenreiches ist das karolingisch-fränkische Erbe. Das spielt zunächst im Ostfrankenreich auch eine Rolle, aber da mit dem Königtum der Ottonen und dann vor allem mit dem Kaisertum Ottos des Ersten, hier wird es wirklich das Kaisertum identitätsstiftend und der Rom bezogen. Und dieser völlig unterschiedlichen, ja, legitimatorischen Grundlagen der Reiche, die sehen wir auch in dem Reichstitel. Das Westfrankenreich behält immer den Frankentitel. Also die Könige sind nämlich Rex Francorum und daraus wird dann auch dann Roi de France. Ja, das ist also dieser versteckte Frankenname drin. Das Ostfrankenreich, das ist ja im Mittelalter das Römische Reich. Ja, das sehen wir ja auch dann in dem Reichstitel Imperium Romanum. Und das heißt hier ganz klar auseinanderentwickelt. Die, ja, Denker, die Elite im Westfrankenreich hat sich da um 1000 auch ziemlich dran abgearbeitet, ja, an dieser Frage, ob eben dieses ehemalige Bruderreich, was jetzt das dann Kaisertum innehat, darauf irgendeine Oberhoheit oder ähnliches, ja, über das andere Frankenreich dann ableiten könnte und das natürlich zurückgewiesen, nämlich mit dem Diktum, dass jeder König in seinem Reich Kaiser ist, ja, also kaisergleich. Und das heißt hier, ne, man weiß schon, okay, es gibt diese gemeinsame Geschichte, aber der Frankentitel, dieser fränkische Reichstitel, der geht in den Westen. Das Reich wird römisch, ja, eben bis weit ins Spätmittelalter, wo wir dann erst diesen Zusatz deutscher Nation haben. Ja, sonst ist es ja eben das Imperium Romanum oder das Imperium Sacrum Romanum. Ja, also Regnum Francorum, das ist das Westreich. Das zweite, dann vielleicht ganz wichtige, ist die Art, wie die Könige erhoben werden. Prinzipiell ist die fränkische Tradition, ne, die, dass die Großen den König eben erwählen und der durch die Bischöfe dann geweiht und gesalbt wird und gekrönt. Ja? Das heißt, wir haben immer so ein Zusammenwirken von weltlichen und geistlichen Ritualen auch bei. Im Westen wird es für die Könige immer schwieriger, ihre Großen dazu zu bringen, überhaupt Interesse an dieser Königserhebung zu haben. Ja? Das ist eine Entwicklung, die eben so Anfang des 10. Jahrhunderts einsetzt. Den kann man den Bonner Vertrag auch so ganz gut nehmen. Er ist so ein, ja, weil er so ungefähr so diese Zeit einläutet, wo diese Großen sich immer mehr weiter auch vom Königshof entfernen. Gleichzeitig, also das ist das eigentlich das Widersprüchliche, betonen die Könige immer stärker diese fränkische Legitimation. Ne? Also bei Karl III. Im Einfältigen, dem Herrscher vom Bonner Vertrag, können wir beobachten, dass er seine gesamte Herrschaft eben von dieser fränkischen Tradition ableitet. Das ist für ihn sehr, sehr wichtig. Also deswegen ist für ihn auch so wichtig, Lothringen zu erwerben, weil in Lothringen ja eben mit der Kaiserstadt Aachen, ja, eben auch eine wichtige karolingische Stadt ist, ein wichtiger karolingischer Erinnerungsort. Und gleichzeitig kommen die Karolinger aus diesem Gebiet, ja, zwischen Maas und Mosel, auch mit Metz. Ja, Metz ist die Stadt sozusagen des karolingischen Urahns Arnulf. Und das heißt, das hat alles eine große symbolische Bedeutung. Und damit spielt Karl III. Der Einfältige und ne, in seinen Urkunden spricht er das immer wieder an, ne, in seinem Titel und so weiter. Das heißt, wir haben einerseits diese Betonung dieses karolingisch-fränkischen Erbes und einen karolingischen Legitimismus und auf der anderen Seite ein immer stärkeres Desinteresse der Großen am Königtum. Das heißt aber nicht, dass sie nicht diesen karolingischen Legitimismus weiter akzeptieren, nur sie interessieren sich euch nicht mehr für den Königshof, der verliert seine Funktion als Anlaufstelle. Die Könige werden nicht mehr gefragt, wenn die Grafentitel weitergegeben werden. Ja? Das heißt, die Großen kommen nicht mehr in den Königshof, ne, um wieder diese Ämter bestätigen zu lassen, sondern sie vergeben sie in der Familie von dann ganz selbstständig. Und dann haben sie ein Element eben für die Entstehung des Adels. Und das ist im Westfrankenreich in dieser Teil zu beobachten. Das heißt, durch dieses Desinteresse des entstehenden Adels hat der König paradoxerweise einen Spielraum für die Weitergabe des Königtums in der erblichen Form. Ne? Das heißt, wir haben dann unter den Kapetingern am Ende des 10. Jahrhunderts eigentlich de facto dann die Etablierung des Erbkönigtums. Im Osten, ja, sind die Partikularkräfte auch ganz stark und die formieren dort dann im Laufe des 10. Jahrhunderts die Herzogtümer. Und diese Herzogtümer werden dann zu den Kräften, die an die Königserhebung vollziehen. Ja. Das bedeutet, diese fünf Herzogtümer, also eben im 10. Jahrhundert dann Lothringen, Franken, Schwaben, Bayern und Sachsen, die stellen dann die Vertreter, die an der Königswahl teilnehmen. Und das ist für diese Herzogtümer immens wichtig. Ja. Und durch diese, ja, also ganz andere Entwicklung ist es auch ganz klar, dass hier kein Erbkönigtum irgendwie etabliert wird, sondern vielmehr so ein Kreis von Königswählern, die auch Anspruch erheben, gebührt zu werden, ja, bei Entscheidungen des Königs dann im Regierungsrat. Während im Westen der König de facto auf ein relativ kleines Gebiet in der Ile-de-France rund um Paris beschränkt ist und darüber hinaus eigentlich keine Sanktionsgewalt hat, vor allem nicht südlich der Loire. Ja. Und das, ja, das heißt, er ist eigentlich sehr, sehr schwach. Er wird zwar anerkannt, aber er kann überhaupt nicht sanktionieren. Im Osten hingegen versucht der König möglichst im Reichen zu wirken, dann weiterhin dieses mobile Königtum, aber im Westen nicht. Ja, das heißt, er bleibt in Paris, weil er gar nicht woanders hin kann. Aber daraus entsteht eben, ja, dann im Laufe des Hochmittelalters, vor allen Dingen im 12. Jahrhundert, nach und nach, ja, ein eben dann stärkeres Königtum durch Mediatisierung von richtigen Grafenfamilien. Und das Erbkönigtum ist eben da dann schon etabliert. Also das heißt, man kann überhaupt nicht von einer von Anfang an irgendwie zentralen Entwicklungen in das Amtenreich reden. Also ganz im Gegenteil. Ja, wir haben ja jetzt ganz, ganz stark um Principauté, diese ganz ganz starken Partikularkräfte mit der Normandie, Flandern, der Champagne und so weiter, ja, die eben dann in einer viel, viel späteren Entwicklung dann erst unter die Kontrolle des Königtums kommen.
Wenn ich jetzt auch mal auf meine Gliederung schaue, ich habe mir auch da irgendwo nochmal notiert, der Bonner Vertrag war ein Freundschaftsvertrag ohne wirkliche Nachwirkung. Können Sie da auch nochmal drauf eingehen und kurz zusammenpassen, wie das dann trotzdem einen Einfluss auf diese Regionalisierung, die Sie gerade geschildert haben, hatte?
Also der Bonner Vertrag ist eigentlich ein für die Zeit ganz typischer Vertrag. Ja, also wenn man ihn jetzt so aus dem Nachhinein dann betrachtet, dann übersieht man vielleicht viele wichtige Punkte. Ja, also deswegen würde ich jetzt erstmal so drangehen und sagen, was für Komponenten hat der überhaupt? Es ist, also dann so ein Vertrag ist das Mittel, um überhaupt sozusagen diplomatische, ne, Vereinbarungen zu treffen. Die wurden in der Zeit eben in der Regel nicht schriftlich festgehalten. Das heißt, dass hier ein Vertragsdokument, ja, relativ fragmentarisch, aber gut, es ist ein Vertragsdokument überliefert, ist schon relativ besonders. Es ist ausschließlich eine Fassung aus Westfranken erhalten, war nicht verwundert, weil die Schriftlichkeit im Westfrankenreich insgesamt deutlich höher ist als im Ostfrankenreich. Aber die Schriftlichkeit ist nicht das Entscheidende. Ja? Also für die Zeitgenossen ist die schriftliche Abfassung oder Beurkundung nicht konstituierend, ja, sondern wir können an diesem Dokument, was so eine Mischung ist aus Erzählung, ja, und Paragraphensammlung, können wir eben erkennen, was für vertrauensbildende Maßnahmen, ja, dann mit diesem Vertrag verbunden. Die Beherrschertreffen ist das gesamte Ritual wichtig. Ja? Also hier geht es darum, vor allen Dingen Gleichrangigkeit zu zeigen. Ja? Kein König geht dem anderen entgegen, ja? Etwa. Das ist ja ein deutliches Zeichen von Unterordnung. Sie treffen sich auch nicht in einem der beiden Reiche, sondern sie treffen sich genau in der Mitte, neutral auf dem Rhein, auf einem Boot. Bevor sie dann jeweils von ihren Seiten die Boote besteigen, um auf ein drittes Boot in der Mitte umzusteigen, haben die Könige mit ihrem jeweiligen Gefolge, und das vor allen Dingen eben dann das militärische Gefolge darunter zu verstehen, sich mehrere Tage von den beiden Rheinseiten aus angeschaut. Ja, und das bedeutet, dass sie friedenswillig sind. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass es ein Friedensabkommen ist und ein Freundschaftsabkommen. Und Freundschaft ist auch eben nicht das, was wir modern unter emotionale, frei gewählte Bindung verstehen, sondern Freundschaft ist in der Zeit eben als Amicitia, ja, ein politisches Konzept und meint eben Frieden, ja, und alles zu tun, um den jeweils anderen zu unterstützen in Konfliktfällen, ja. Also immer für den Frieden zu garantieren und für die jeweilige Herrschaft des anderen, ja, einzustehen. Der Vordervertrag wurde auch wie alle anderen Verträge im Mittelalter auf Reliquien beschworen. Das heißt, ist im Kern ein Eid. Und der Eid ist das konstituierende, ja, rechtliche Element. Nicht, dass es später verschriftlicht wurde, sondern dass das Ganze auf Reliquien eben beeidet wurde. Sie haben einen Eid geschworen und der Eid ist überliefert. Das ist eigentlich das, was die Schreiber interessiert hat. Ja, und in diesem Eid erkennt eigentlich letztendlich Karl der Dritte, der Karolinger, den Nicht-Karolinger Heinrich den Ersten an und er ehrt ihn noch damit, dass er ihn als Rex Francorum Orientalium anerkennt. Heinrich der Erste erkennt Karl den Dritten an als Herrscher und er wird genannt Rex Francorum Occidentalium. Darum geht es. Es geht allein darum, diese Gleichrangigkeit hier darzustellen. Und für die westfränkische Kanzlei, ne, haben eben auch wichtig dieser Bezug, dass das Ostfrankenreich eben mal das Frankenreich war. Für Heinrich den Ersten und seine Großen war das hingegen nicht so wichtig, denn er nennt sich keiner einziger seiner Urkunden Rex Francorum, weder Orientalium noch sonst, ja, sondern er verwendet nur den Rex-Titel. Und das heißt hier, diese Nennung als Rex Francorum Orientalium ist singulär. Dieser Freundschaftsvertrag hatte wie so viele andere Nationen danach eben nur sehr kurzfristig Bestand, weil Heinrich der Erste dann wenig Zeit später mit einem der Hauptrivalen, Charles des Dritten, aus dem robertinischen Lager ebenfalls einen Freundschaftsvertrag abschloss, ja, um sich eben da in diesen ja doch immer wechselvollen Zeiten ja nach allen Seiten eben hin abzusichern. Und je nachdem, ne, wie das politische Glück sich entwickelte, hat er sich dann auch neue Partner, ja, für seine Freundschaftsverträge gesucht. Der Bonner Vertrag selbst ist sicher nicht so eine Art Startzeichen für die Regionalisierung, sondern er jetzt eben sozusagen in dieser Zeit, ne, kulminieren eben verschiedene Entwicklungen. Das heißt, man würde eher so sagen, Regionalisierung um 900, ja, nur 900 so als Schiffe damit man einfach versteht, um diese Ende des 9. Jahrhunderts, Anfang des 10. Jahrhunderts verdichten sich diese Entwicklung der Regionalisierung. Ja? Im Bonner Vertrag haben wir noch ganz viel karolingisches Erbe, Eide, die Großen, die das Ganze eigentlich auch bezeugen und auch Garanten sind, ja, auch für die Einhaltung des Vertrages, Herrschertreffen. Ja, haben wir so auch schon in karolingischer Zeit oder nur, dass es eben Treffen zwischen karolingischen Brüdern oder Onkeln waren. Und jetzt ist es eben ein Aufsteiger, ja, aus Sachsen, der hier dann eben gemäß diesem fränkischen Protokoll, ja, geehrt wird, was eben zeigt, dass es Karl der Dritte auch für sich in Anspruch nimmt, derjenige zu sein, der diese, ne, der sich auskennt eben mit diesem fränkischen Tradition. Gleichzeitig kann man eben sagen, na, der Bonner Vertrag ist oder eben, ja, ist eben in dieser Zeit, ja, in der diese Entwicklung rasch voranschreiten. Das sieht man eben an dem folgenden Schicksal Karls des Dritten, des Einkältigen, sehr gut, denn er ist ja eben stark herausgefordert von der robertinischen Partei und zwar eben hauptsächlich von Robert von Neustrien und seinem Schwiegervater Rudolf. Und die, ja, also finden auch viel Rückhalt, ja, unter den Großen des Westfrankenreichs, sodass eben zu einem offenen Aufstand gegen Karl den Dritten kommt. Die Unzufriedenheit mit Karl III. Ist schon länger relativ groß, ja. Und in einer Schlacht, in der Schlacht bei Soissons, dann 923, wird Karl III. Eben unterliegt er, ja, wird er geschlagen und in Folge dann auch dieser Schlacht, dieser Niederlage, wird ein Gegenkönig erhoben. Das ist Rudolf von Burgund, wie dieser Schwiegervater Robert von Neust. Robert von Neust hält in der Schlacht von Soissons, ja, er wäre sonst sicher der Königskandidat gewesen, ja, in Opposition zu Karl III. Aber so wird es sein Schwiegervater und einer der mächtigen Männer im Westfrankenreich, der den König komplett unter seiner Kontrolle hatte. Wenn es passte, ließ er ihn frei, dann konnte Karl III. Bestimmte Rechtsgeschäfte beurkunden oder wichtige Treffen auch abhalten, zum Beispiel mit den Normannen. Ja, also das heißt, wenn man so eine Legitimationsfigur brauchte, die der Karolinger immer ist, also solange ein Karolinger lebt, ja, ist er diese Verkörperung eigentlich des fränkischen Königtums. Das hat sich Heribert von der Moderne bedient und dann hat er ihn aber wieder in den Kerker geworfen und in dem Kerker ist Karl der Dritte dann auch mal 29 verstorben.
Um nochmal auf dieses Königstreffen eben so zu kommen, ich fand das einfach faszinierend, wie Sie das geschildert haben, weil das ist ja was, das würde heute funktionieren mit Fernsehbildern und allem. Das ist ja eine richtige Inszenierung. Und wenn man bedenkt, dass die beste Weiterleitung davon irgendein gemaltes Bild ist, also man hat sich da schon sehr auf diese Symbolik konzentriert.
Ja, absolut. Und zwar ist die Symbolik dort eben wirklich also das ist konstitutiv. Ne? Also diese rechtssymbolischen Akte sind, ich meine, das, was das ganze Rechtsgeschäft verbindlich macht. Ja? Und zwar vor allen Dingen eben diese, ja, dieser Eid auf die Reliquien, das heißt eben diese transzendente Sphäre wird mit reingeholt und zweitens die Großen sind die Garanten. Also nicht nur die Könige, ja, sondern eben auch ihr ganzes Gefolge sind die Garanten für die Einhaltung des Vertrages. Das ist etwas, das hat seine Wurzeln im 9. Jahrhundert, und zwar in den Fränkischen Brüderkriegen. Es gibt hier ein ganz wichtiges Treffen, nämlich das Treffen in Straßburg, die Straßburger Eide zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl von Westfranken, die ja eben auch ganz ähnlich abliefen und wo sogar die Großen auch eigene Eide schworen, ja, selbst als eigene Rechtspersonen hier auftreten. Das haben wir 921 beim Bonner Vertrag nicht, aber sie werden als Zeugen und eben auch Mitschwörer, also als diejenigen, die mit beeiden, im Dokument genannt, aber ihre eigenen Eide sind nicht überliefert, ja, wie in Straßburg vielleicht, muss man es so nochmal sagen. Also sie sind Mitbeeider des Vertrags und Mitgaranten, aber ihre Eide sind nicht überliefert. Ja. Und ihre Namen sind in dem Dokument, was vom Bonner Vertrag erhalten ist, auch alle genannt.
Zum Abschluss noch die Frage, Sie haben das geschildert, das große Frankenreich wird aufgeteilt, weil die Karolinger sich das von den vorherigen Herrschern abgeschaut haben, die Reiche aufzuteilen unter den Erben. Und natürlich einerseits macht man das, damit es da vielleicht nicht so große Streitigkeiten gibt, hat leider anscheinend auch nicht so oft geklappt, aber damit ist ja auch so ein unglaubliche Eroberungsfeldzug wie der von Karl dem Großen mit seinem Tod hinfällig und die Reiche zerfallen immer wieder. Gab es da erstmal so Überlegungen, das anders zu machen, um eben ein Reich beieinander zu halten? Und warum hat das mehrere Jahrhunderte lang nicht funktioniert, dass man da diese Tradition geändert hat? Man muss doch diese Nachteile gesehen haben, oder denke ich da zu modern?
Ja, also ich befürchte, dass man da zu modern denkt. Das ist natürlich eine Frage, die ich immer wieder auch in den Lehrveranstaltungen mit meinen Studierenden diskutiere. Die Franken kamen von der anderen Richtung, ja. Also die Merowinger, also die ja jahrhundertelang im Frankenreich herrschten, haben eben auch so eine ja legitimationsstiftende Eigengeschichte ihrer Familie. Ja, und das heißt eben, dass sie zur Herrschaft befähigt sind. Ja, also nur eben männliche Mitglieder dieser Familie zur Herrschaft im Frankenreich befähigt sind. Ja, das wird auf so mythische Ursprünge sogar auch zurückgeführt. Also so eine ganz klassische, wichtige Eigengeschichte nennt die Forschung das, ja, um eben dann zu erklären, abzuleiten, warum etwas so ist, wie es ist und dem Ganzen sozusagen auch eine transzendente Begründung zu geben. Und bei den Franken geht es so weit, dass sie auch ihre Abstammung von Troja herleiten, ne? Wie viele Völker, das kennen wir ja auch schon von den Römern. Das heißt, das machen sie sich zu eigen, ja, sozusagen schon diese antiken Abstammungsgeschichten und erklären so eben ihre Herrschaftsbefähigung. Das heißt, es ist so ein ganz starker Gedanke, dass alle Mitglieder dieser Familie das in sich tragen. Ja? Und bei den Merowingern ist so, alle Kinder, die von dem Vater anerkannt werden, und das heißt, gemäß dieser römischen Sitte, ne, nach der Geburt von Vater aufgenommen werden. Das heißt, es gibt keine transpersonale Reichsvorstellung. Das ist eigentlich das Entscheidende, sondern das Reich sind die Personen, ne, dieser Familie. Und das wirkt im Karolingerreich nach. Also das heißt, diese Entwicklung, dass das Reich etwas ist, was unabhängig von der Person des Königs oder von der königlichen Familie existiert, das ist etwas, was eben auch im Laufe des 9. Jahrhunderts entsteht. Ja, das heißt, das ist sozusagen so unser ideologischer Unterbau, ja, dieser ganzen Regionalisierung. Ja, ne, genau, das ist eben was sehr Komplexes. Ja, das muss man nochmal vielleicht betonen. Also ohne diese Entwicklung von transpersonalen Reichsvorstellungen, ja, wäre auch diese Erhebung von Nicht-Karolinger, ne, zu Königen gar nicht möglich. Und das haben wir im Merowingerreich eben noch gar nicht. Ja, also gar nicht. Und im Merowingerreich ist auch egal, von wem diese Kinder geboren werden. Also die sind ganz oft, es gibt eine Polygamie. Und es gibt einfach keine legitimen Ehen vom Konzept her. Ja? Das ist gar nicht, kann man nicht denken. Ne? So, das ist etwas, was auch erst im Laufe des 9. Jahrhunderts entsteht. Das heißt, die Karolinger setzen diese fränkische Tradition fort und im Merowingerreich wurde das Reich ständig geteilt. Also ständig, das ist immer, also auch immer wieder weiter zerfallen. Dann durch entweder kriegerische Auseinandersetzungen unter den Brüdern oder durch Expansion wieder verändert worden. Das ist das, was eigentlich das Frankenreich ausmacht. Ja, das heißt, unsere Idee auch unter Karl dem Großen, weil das machen sie es denn nicht dann einfach weiter so als Einheitsreich weitergegeben, das ist eigentlich etwas komplett Neues. Ne? Und bei den Karolingern ändern sich ja verschiedene Dinge. Ja? Also einmal unter Ludwig dem Frommen haben wir diesen Gedanken, dass die Einheit des Reiches wichtig ist, aber das ist als Unitas, also als Gedachte und Einheit, als Frieden und Einmütigkeit ist eigentlich, ja, das, was da mitschwingt. Das heißt, die Idee ist nicht, dass einer alleine das ganze Reich regiert, sondern dass mehrere einmütig das Reich regieren. Ja? Das heißt, selbst Ludwig der Fromme, der 817 die Unitas, die Einheit des Reiches beschworen hat in seinem Teilungsvorhaben, der meinte, dass das Reich als Kaisertum unter einem Kaiser mit den anderen Brüdern einmütig regiert werden soll. Das heißt, die Idee, dass ein Sohn oder sogar eben durch der Älteste, ja, dass der irgendwie alleine das Reich regieren soll, ist etwas, was dem fränkischen Denken komplett fremd ist. Ja, und die Karolinger haben das auch von dem Jungen rezipiert, diese Idee, dass diese eine Familie so von allen anderen herausgehoben ist, dass sie eben gemacht ist zur Regierung des Reiches und hier ist es durch diese besondere Auswahl durch Gott, ja, durch diese besondere Nähe zum Papsttum und ja, also insgesamt, ne, sozusagen diese sakrale Legitimation ist das, was bei den Karolingern neu dazukommt, aber eben auf der Grundlage dieses Merowingischen. Was bei den Karolingern auch neu ist, ist diese Idee der christlichen Ehe. Das entwickeln natürlich nicht die Könige, ja, sondern das entwickeln eben vor allen Dingen die Bischöfe und Kirchen, gelehrten Kirchenrechtler. Und das wird aber hat massive Auswirkungen, ja, auf die Teilungspraktiken der Karolinger. Weil legitim, illegitim, das sind eben komplett fluide, ja, Konzepte. Es gibt große Streitigkeiten bei ganz vielen karolingischen Thronprätendenten über die Qualität ihrer Herkunft. Ehen können, eine Verbindung können als legitim oder illegitim dann geframed werden. Ja, da gibt es kein Schema F, sondern das hängt von ganz vielen Faktoren ab, von dem Einfluss der, also von der Stellung der Mutter, dem Einfluss ihrer Familie, ja, von der Bildung verschiedener Lager, sodass eindeutig, wenn man so will, illegitime Kinder, also die aus einer Ehe, die eben nicht christlich legitimiert war, Könige wurden, eben Arnulf von Kärnten, ja, und andere eben scheitern. Das heißt, das ist eben wirklich etwas, was das 9. Jahrhundert kennzeichnet, ja. Und sich dann eigentlich erst so im 10. Jahrhundert dann ändert, wenn wirklich diese Maßstäbe auch für diese Eheschließung eigentlich dann so etabliert sind, ja, dass es da keine offenen dann Diskussionen mehr darüber gibt. Ja, also auch Karl III., der Einfältige, ne, stand unter dem Verdacht sozusagen der Illegitimität, weil er erst posthum, also nach dem Tod des Vaters, geboren wurde. Und er musste sehr lange immer hinter seinen Halbmüdern und Brüdern anstehen, ja, bis jemand auf die Idee kam, nämlich Fulco von Riss, seine Ansprüche zu formulieren, ne, als karolingischer König des Westfrankreichs zu regieren. Das kann ein König auch nicht alleine, ne, dafür braucht er in der Regel einen Bischof, am besten einen sehr mächtigen Erzbischof wie den von Reims.